Herzlich willkommen zum letzten Teil unseres Kernel Tracks, ein Vortrag von Dr. Rolf Freitag. Er ist Physiker und hat ein breit gestreutes Interesse an Soft- und Hardware, unter anderem auch Schnittstellen, die man zum Beispiel zum Messen und Regeln benutzen kann, soweit ich mich da informiert habe. Und er wird uns heute einen Vortrag auch unter anderem dieses Thema Messen und Steuern und Echtzeit halten. Dann Dankeschön und herzlich willkommen.
Ja, also ich wollte noch dazu sagen, ich habe auch noch ein Aufbaustudium in praktischer Informatik gemacht und arbeite mit Linux seit 1995. Eingearbeitet in das Thema Echtzeit habe ich mich im Wesentlichen 2005, damals war das noch mit AirTie. Heutzutage hat man da den Preempt-RT-Patch. Angewendet habe ich das unter anderem auch in einer Firma, um einen NAS-Rechner aufzubauen. Dazu werde ich noch am Ende des Vortrags kommen. Der ersten Folie. Hier ist einmal stellt sich die Frage, was ist eigentlich Echtzeit, insbesondere harte Echtzeit? Die harte Echtzeit bedeutet eigentlich, dass ein Rechner innerhalb einer vorgegebenen Frist antwortet, also beispielsweise eine Aktion durchführt, wie beispielsweise eine Maschine ansteuert oder eben auch Messwerte aufnimmt. Ja, was man in der Praxis typischerweise verwendet, sind eben Zeiten von Millisekunden, teilweise auch unter zu einigen Mikrosekunden. Aber die Definition der Echtzeit ist unabhängig davon, also auch wenn innerhalb von einer Stunde geantwortet wird, hat man eigentlich ein Echtzeitverhalten, aber in der Technik versteht man darunter normalerweise Antwortzeiten von wenigen Millisekunden. Ja, nötig ist die Echtzeit eben auch für neue Technik, denn man möchte natürlich Technik haben, ohne lange zu warten, also beispielsweise ja, GPS, das heißt, man möchte eigentlich sofort wissen, wo man ist und nicht groß navigieren müssen. Ein Nachteil der Echtzeit ist eben, dass es zusätzlich ein Overhead bedeutet. Es ist so, dass man da halt keine großen Energiesparmaßnahmen durchführen kann, weil der Rechner da ständig bereit sein muss. Und deshalb ist eine der ersten Maßnahmen eben auch, Energiesparmaßnahmen abzuschalten, also beispielsweise CPU Sleep State. Ja, der erste Schritt, um Echtzeit zu verwenden, ist erstmal einen Echtzeit-Kernel zu installieren. Da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante ist halt, einen Linux-Kernel zu nehmen, einen sogenannten Vanilla-Kernel, und den dann zu patchen, kompilieren, installieren und so weiter. Das wird immer beschrieben in dem RT-Wiki. Die zweite Variante ist der Königsweg. Man installiert ganz einfach das betreffende Paket. Das geht unter Debian. Und bei Ubuntu geht es nicht. Da muss man das so sagen, per Fuß machen, also selber Kernel packen. Aber es ist beides möglich. Aber beides ausprobiert. Die zweite Variante ist natürlich generell vorzuziehen, weil da praktisch keine Fehler auftreten können. Bei der Variante A ist es eigentlich das Hauptproblem, die Konfiguration, dass man wirklich alle Preempt-RT-Optionen aktiviert, um dann wirklich einen Echtzeitkernel zu erhalten. Ja, sehr wichtig ist eben bei der harten Echtzeit das Tuning. Denn, wie schon mal gesagt, CPU Sleep States und andere Energiesparmechanismen, die sind eben schädlich für harte Echtzeit, weil die nämlich zusätzliche Latenzen bedeuten. Beispielsweise bei CPU Sleep States ist es so, dass eben die CPU stillgelegt wird, die muss erstmal aufgewacht werden, damit sie wieder arbeiten kann. Und in der Zeit, sowohl in der Zeit, in der die CPU schläft, als auch in der sie aufwacht, da macht sie eben keine Verarbeitung. Das bedeutet halt zusätzliche Latenz. Beschrieben ist das auch in diesem RT-Wiki. Und es gilt auch generell, dass man so ein Tuning auch alles deaktivieren sollte, was man nicht braucht. Denn das kann auch zu Latenzen verursachen. Also was früher mal ein Thema war, waren eben USB-Geräte, dass die erhebliche Latenzen verursacht haben. Davon habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren praktisch nichts gesehen. Also auch eine USB-Festplatte mal anzuschließen und da zu defragmentieren und andere Aktionen zu machen, das zeigte keinen Einfluss auf die gemessenen Latenzen. Aber das muss man auch jeweils durchtesten, weil das natürlich auch von der Hardware abhängt. Ja, hilfreich ist dabei auch das Programm PowerTop, mit dem man halt die Energiesparmaßnahmen überprüfen kann und ein- und ausschalten kann. Ja, kurz gefasst ist das Tuning im Wesentlichen halt Hyperthreading und auch andere virtuelle Sachen zu deaktivieren. Also CPU Frequency Scaling deaktivieren, CPU Sleep States deaktivieren. Und umgekehrt hilft es natürlich auch übertakten. Also das Übertakten sorgt halt dafür, dass die CPU schneller wird und das bedeutet natürlich eine geringere Latenz. Oder eben auch beim Speicher übertakten, wenn man da schnelleren Speicher wählt, hat man auch geringere Latenzen. Wobei sich das in der Regel weniger stark auswirkt als der CPU-Takt. Dann kann man noch. Teils, teils. Also in der Regel reicht es das, beim Kernel abzustellen. Und man sollte es auch zur Sicherheit auch im BIOS abstellen, besonders im UEFI. Ja, genau. Also man hat ja nicht alle Optionen in jeder BIOS- oder UEFI-Variante zur Verfügung. Ja, und da kann auch weiter getuned werden, beispielsweise an ihre Q-Prioritäten. Und man kann dann seine Threads auch noch an einzelne Kerne binden. Aber in der Regel ist das nicht nötig. Und ein Flaschenhals, den man praktisch nicht wegbekommt, sind die sogenannten System Management Interrupts. Das ist so, dass der Rechner quasi im Zombie-Modus läuft. Die CPUs, die werden nicht vom Betriebssystem verwendet, sondern vom BIOS bzw. UEFI. Und in der Zeit ist das Betriebssystem ja, ausgeblendet. Das ist gar nicht aktiv. Das kann höchstens nur indirekt diese SMIs detektieren, indem es halt merkt, es hat einen Blackout gehabt. Und dadurch ist dann letztlich die kleinste Antwortzeit, die man halt sicher garantieren kann mit einem PC, im Bereich von ungefähr 40 Mikrosekunden. Aber das ist schon recht schnell. Das bedeutet ja, dass man halt 25.000 Aktionen pro Sekunde garantiert ausführen kann in einem festen Zeitraster. Ja?
Also vor allen Dingen, wenn es um SMIs geht, kann man die Hardware dann überhaupt für harte Echtzeit verwenden? Weil man weiß ja nicht, wann Intel sich entscheidet, da ein SMI zu werfen.
Ja, das kann man schon durchaus machen. Also ich habe das gemacht mit so einem Messrenner, der monatelang lief. Und da war die Worst-Case-Latenzzeit bei 35 oder 36 Mikrosekunden.
Okay.
Und da, also das lief ja halt dann zig Milliarden Mal, dieser Timer. Und der ist halt immer ohne Überlauf durchgelaufen.
Okay, also verhält sich das in Ihrem System so, dass die doch periodisch kommen und eben nicht zufällig einfach mal so auftauchen?
Nein, nein, es ist so, periodisch lief halt ein Task, um parallel die Daten einzulesen. Der lief dann halt mit dem Timer, mit der Funktion Nanosleep. Und da zeigte sich, dass es keinen Überlauf gab. Das heißt, ich habe den Timer laufen lassen in 35 Mikrosekunden Raster und auch überprüft, ob ein Überlauf stattfindet, also ob überhaupt gewartet werden kann oder ob sozusagen der nächste Wartezeitpunkt schon überlaufen wurde. Und das ist nicht aufgetreten.
Okay. Alles klar.
Aber es ist natürlich ein prinzipielles Problem. Also insbesondere, wenn man natürlich dann die Echtzeitfähigkeit des Systems nachweisen möchte, insbesondere top-down. Das heißt, man berechnet eben die Worst-Case-Latenz. Da muss man natürlich sowas wissen. Also wie lange dann eben so ein SMI dann Worst-Case dauert und wie eng die dann auch sein können. Es kann ja sein, dass dann zwei unmittelbar aufeinander folgen. Dann hat man halt Worst-Case-Latenz halt diese Summe und nicht nur den Wert eines einzelnen SMIs. Aber ich bin das Thema bottom-up angegangen. Ich habe einfach gemessen und gesehen, wie verhält sich das System denn. Das ist das, was in der Praxis meist auch ausreicht. Ja, eingesetzt habe ich einen Rechner eben auch als einen autonom draußen arbeitenden Messrechner, der dann auch als Server konfiguriert werden musste, damit eben regelmäßig seine Daten auch hochlädt. Dafür muss man auch noch einiges beachten. Also beispielsweise muss man dafür sorgen, dass eben die Systemzeit keine Sprünge macht. Entsprechend muss man den NTPD so konfigurieren, dass er eben nur allmählich die Zeit anpasst. Wobei Schaltsekunden ein prinzipielles Problem unter Linux sind. Aber das ist ein relativ seltenes Problem mit bekannten Zeitpunkten. Ja, und für zuverlässigen Betrieb, insbesondere zuverlässiges Starten und auch Shutdown, sollte man eben auch Watchdogs verwenden. Wobei es so ist, dass man sogar auf Notebooks inzwischen diese Watchdogs hat. Diese ja, BIOS-Watchdogs, die halt dafür sorgen, dass wenn sie nicht regelmäßig ein Signal bekommen, den Rechner resetten. Und ergänzend dazu ist dann hilfreich ein IP-Watchdog, der ein Reset ausführt, wenn er nicht regelmäßig einen Ping erhält. Beispielsweise dadurch, dass eben der Rechner beim Booten hängen bleibt, obwohl das Linux noch gar nicht aktiv werden kann. Ja, und für einen Remote-Zugang, auch hinter einem NAT-Router, eignet sich ein Reverse SSH-Tunnel. Dadurch kann man eben auch sich von außen dort per SSH einloggen, auch wenn der Rechner hinter einer Firewall und einem NAT-Router steckt. Das ist auch ganz hilfreich, weil man kann von dort aus dann von dem Messrechner dann auch zu weiteren Rechnern im LAN kommen. Also beispielsweise halt zu einer Maschine, die der Messrechner überwacht. Allerdings zeigte sich im Netzwerk auch, dass sich halt der preempted T-Patch dort kaum bemerkbar macht, weil wenn man halt Ping als Latenztest verwendet, dann zeigen sich eben auch Latenzzeiten im Bereich von über 10 Millisekunden, auch wenn sich halt mit dem Timer eine Worst-Case-Latenz von unter 40 Mikrosekunden zeigt. Also man muss da eben wirklich durchtesten für den jeweiligen Anwendungsfall, den man da hat, was für Worst-Case-Latenzen genau gesagt man da tatsächlich hat. Deshalb hatte ich auch mal einige Vergleiche durchgeführt und es zeigte sich eben, dass man ohne den PrimTT-Patch halt meistens ja, die praktisch gleichen Latenzzeiten misst, aber die Worst-Case-Latenzen unterscheiden sich dann erheblich. Das dauert je nach Auslastung des Rechners halt wenige Minuten bis mehrere Tage. Und ja, mit dem PrimTT-Patch zeigte sich eben, dass der Worst-Case-Latenz im Bereich 30 Mikrosekunden liegt, auch nach wochenlangem Betrieb und auch mit Last. Sofern jetzt keine ja, exzessive Last verwendet wurde, wie beispielsweise halt eine Fork-Bombe. Ja. Ähnliches. Aber genau das schließt man ja gerade im Echtzeitbetrieb aus. Im Echtzeitbetrieb stellt man dadurch sicher, dass eben der Rechner nicht völlig ausgelastet ist und dass er halt noch freie Kapazitäten hat. Ja, und mit einem RT-Kernel dann zeigte sich eben, dass man ohne das Tuning, also beispielsweise Ausschalten von CPU-Sleep-States und so weiter, dann eben auch mal plötzlich 1000-mal höhere Werte erhält als diese ja, ungefähr 30 Mikrosekunden. Das ist man im Bereich dann von 30 Millisekunden. Wobei das halt für die Benutzung durch ein Menschen keine Rolle spielt. Also der merkt das ab ungefähr so 50 Mikrosekunden, Millisekunden, Entschuldigung. Aber zum Maschinensteuerung ist das schon sehr wichtig. Nur für andere zeitkritische Anwendungen. Ja, und die Kombination kein Tuning und kein Preempted T-Patch zeigte dann eben auch entsprechend schlechte Werte. Also auch Werte im Bereich von 50 bis 100 Millisekunden. Und ja, hinzu kommt eben, dass der Anwender noch sehr viel höhere Latenzen teilweise merkt. Beispielsweise, wenn er halt USB-Festplattentransfers durchführt, dass er teilweise dann eben Wartezeiten im Bereich von über einer Sekunde sind, was dann recht lästig ist, weil der Rechner dann wie eingefroren wirkt. Ja, dann nochmal ein Vergleich mit der Datei, was man so um 2005 herum verwendet hat für HTRX-Datei Linux. Die Programme waren Module, die mit Insmode gestartet werden, mit der M-Mode bestartet, beendet werden. Also halt so wie Treiber. Denn die laufen im Kernel-Space. Und da hat man auch RTI-spezifische Funktionen, wie RT-Task-Init zum Initialisieren und so weiter. Das heißt, das ist im Kernel-Space, entsprechend ist man eingeschränkt und das Ganze ist dann eben auch sehr plattformgebunden. Mit Preempted T sieht das hingegen ganz anders aus. Das sind gewöhnliche User-Space-Programme, beispielsweise Cyclic-Test, was verwendet wird, um die Worst-Case-Latenzen zu messen. Und sie sind dadurch auch nahezu vollständig portabel. Implementiert werden die meist mit POSIX-Threads und Funktionen, beispielsweise Clock-Anno-Sleep, um halt eine definierte Zeit lang zu warten. Und das ist eigentlich das, was man sich als Programmierer so wünscht, dass man nicht extra spezielle Funktionen verwenden muss, wie diese ERT-Task-Init.
Ja. Was für eine Clockrate hat denn der Kern? Wenn man, wenn ich jetzt einen Clock-Nanosleep habe und ich habe einen üblichen Kern mit 10 Millisekunden Clockrate, dann muss ich halt in dem Raster leben. Wenn ich jetzt tatsächlich was mit 30 Mikrosekunden haben wollte, müsste ich ja den Kern eigentlich mit einer wesentlich höheren Clockrate laufen lassen.
Ja, das ist das, was man Ende der 90er hatte. Man hat diesen Timer-Interrupt genommen, üblicherweise so 100 Mal pro Sekunde, und hat da dann entsprechend dann halt die Tasks drangegangen. Da geht man beim Preempted T-Patch ganz anders vor. Da ist es so, dass man jeweils einen Timer verwendet. Also man sieht das auch, wenn man bei der Proc Interrupts nachguckt, was für Interrupts auftreten, dass wenn man halt so einen Timer laufen lässt, dass halt wirklich ein Timer-Interrupt verwendet wird. Es wird also dann halt für einen Timer in der Software dann wirklich ein Hardware-Timer verwendet. Der erzeugt dann halt ein Interrupt-Signal und entsprechend hat man da jetzt das Ganze unabhängig von dem Timer-Interrupt des Linux-Kernels. Es ist auch so, dass halt so ein Timer auch praktisch keine CPU-Last verursacht, weil das eben halt, wie gesagt, die Hardware macht. Da wird ein Timer gestartet und wenn er dann fertig ist, meldet er sich und gibt einen Interrupt. Das erzeugt dann zwar eine Interrupt-Last, aber die CPU selbst ist da gar nicht involviert. Das konnte man früher halt nicht machen, weil man nicht so viele Timer hatte. Aber heutzutage ist das nichts Besonderes. Das hat praktisch jede CPU. Also halt jeder Chipsatz. Ja, zum Beispiel habe ich neben dem schon genannten Cyclic-Test noch das Multithreaded Logger. Weil ich habe nämlich zu Messzwecken überlegt, was könnte man eigentlich damit machen, mit der Echtzeit. Und habe mir dann halt überlegt, sowas in der Firma anzuwenden, herauszufinden, was denn die Maschinen, die beim Kunden da Probleme machen, tatsächlich dann so machen. Indem ich jetzt einfach mal aufzeichne, was denn da für Signale tatsächlich auftreten. Zum einen serielle Signale, die zwischen den Maschinen ausgetauscht werden, zum anderen auch parallele Signale. Ja, wie bei Cyclic-Tests werden halt C- und POSIX-Threads verwendet. Das ist das Übliche. Ja, und ein Timer-Thread wird verwendet für periodische Aufgaben. Insbesondere das parallele Einlesen der Daten von X-Ports. Üblicherweise wird dafür halt ein Parallelport genommen. Wenn man halt die Datenports auf Eingang schaltet, dann hat man insgesamt 13 Eingänge pro Parallelport. Und man kommt da eben auf rund 30 Kilohertz Frequenz, mit der man die Signale einlesen kann, was schon recht viel ist. Also das reicht völlig aus, um nachzuvollziehen, was bei Maschinen wie beispielsweise Webmaschinen dann so passiert. Und das Ganze so noch hierarchisch aufgebaut, dem einfach für jede Schnittstelle ein eigener Thread läuft. Und der Timer-Thread, der weckt halt diese Threads entsprechend dann auf. Also beispielsweise halt die Threads für die parallelen Schnittstellen halt daher nach. Das ist noch weiter ausgebaut. Dann mit der Priorität, also die allerhöchste Priorität hat der Timer-Thread, weil der halt das Timing-Signal dann zu den einzelnen Threads schickt. Und ja, beschrieben das Ganze mal auf meiner Homepage. Auch im Source-Code und auch gut kommentiert. Dazu auch noch eine doktrinische Dokumentation. Und eingepackt ist dann auch noch ein Skript, das erstmal halt die Schnittstellen konfiguriert und im Dauerbetrieb als Absatzservice konfiguriert ist. Damit, wenn der Rechner startet, automatisch halt das Startskript startet, die Schnittstellen konfiguriert und das Messprogramm dann startet mit den entsprechenden Parametern, wie beispielsweise halt das Zeitintervall, mit dem der Timer interrupt, mit dem der Timer dann läuft, der Timer-Thread. Auf der Homepage sind da einige Beispiele genannt und dort noch Zubehörprogramme, wie beispielsweise so ein Auflisten aus der Prozesstabelle, dass man sieht, welche einzelnen Threads das Programm dann gestartet hat, mit welcher Priorität sie laufen und auch wie viel CPU-Zeit sie verbraucht haben. Dass man eben auch sieht, wie verteilt sich dann eben die Rechenzeit auf die einzelnen Threads. So, hier ist jetzt mal dieser Messrechner zu sehen. Da ist jetzt links der Rechnerschrank, der auch staubdicht ist, weil das Ganze in einer Weberei aufgestellt wurde. Da sieht man ja neben dem Rechner selbst eine USV, weil die Anlage als Ganzes ein- und ausgeschaltet wurde. Das heißt, der Rechner muss dann auch selbst erstmal überbrücken, der USV, und sich dann halt geordnet runterfahren, wenn er längere Zeit keinen Strom bekommt. Das ist auch nichts Besonderes, dann nimmt man dann halt den APC-UPSD, bei dem man halt die Parameter vorgibt, der das dann halt durchführt. Ja, auf dem Rechner selbst sieht man eben halt noch so einen Switch, der versorgt zum einen halt den IP-Watchdog in der Verbindung zum PC, zum anderen eben auch noch den Steuerrechner, den man im rechten Bild sieht, mit dem Monitor oben drauf. Der ist zu einer Jacquard-Maschine, so ein Aufsatz auf einer Webmaschine, die quasi die Vertikalstruktur hineinbringt, beispielsweise VT. Was er dann auch noch aufzeichnet, ist dann eben die serielle Kommunikation zwischen der Jacquard-Maschine und der eigentlichen Webmaschine. Das geht hier über RS-422, das geht über diese Hexin-Adapter, die man da oben sieht, am Bildrand. Genutzt werden einfach die On-Board-Schnittstellen. Da braucht man nichts Besonderes, wie diese serielle Kommunikation, weil es eigentlich nur Pegelwandler, die jetzt von RS-232 und nach RS-422 umwandeln. An dem Gehäuse selbst sind auch noch mehrere Lüfter untergebracht, die dafür sorgen, dass die Luft dort zirkuliert, damit die Wärme über das Gehäuse abgeführt wird. Ja, meist war der Rechner so einfach an die Seite gestellt, weil die Lage ja nebensächlich ist. Das ist Elektronik, da müssen die elektrischen Signale halt rein und raus. Es wurde einfach ein alter Esprimo E9100 verwendet, mit 35 Mikrosekunden Zykluszeit. Über einen Parallelport wurden halt 13 Signale eingelesen. Und ja, für die beiden Maschinen wurden zwei Schnittstellen verwendet, zwei sichere Schnittstellen. Und ein halbes Jahr lang war der halt im Ausland im Einsatz in der Schweiz. Und da war eben auch zugänglich halt über Reverse SSH-Tunnel, dass man halt eben nachsehen konnte, ja, was macht der Steuerrechner, der Steuerrechnermaschine. Da konnte man beispielsweise in der Prozesstabelle mal nachsehen. Wobei das, was da drauf lief, das war halt Microsoft OS 9, das ist ein Unix-ähnliches Betriebssystem. Hier sind noch andere Schnittstellenbeispiele. Es gibt da beispielsweise halt diese PCI-Karte TP35. Da hat man 5 Parallelports und entsprechend halt bis zu 52 Eingangspins. Was schon recht viel ist. Die kostet nur ungefähr 50 Euro. Ist also relativ billig. Also man kann da schon mit wenig Hardware, mit wenig Aufwand recht viel machen. Umgekehrt kann man natürlich auch steuern, indem man halt über einen Parallelport eben auch Daten ausgibt. Da reicht dann schon ein Pin aus, um so ein Halbleiterrelais zu steuern. Und da reicht ein Halbleiterrelais eben auch schon aus für 3 Phasen mit 80 Ampere. Also da kann man auch schon in größere Sachen mitschalten. Wobei zum Steuern braucht man jetzt nicht diese hohe Zeitauflösung. Da braucht man jetzt nicht 30 Mikrosekunden oder 35 Mikrosekunden Auflösung. Da reicht etwas im Bereich von Millisekunden völlig aus. Auch weil diese Halbleiter-Relais üblicherweise nur im 0-0-Durchgang schalten. Und dementsprechend man da sowieso halt das Ganze nur in Takten von 10 Millisekunden schalten kann. Ja, das wäre es eigentlich. Ja, Fragen? Ja.
Können Sie was dazu sagen, wie die Realtime-Tasks im Linux realisiert sind? Also ich gehe davon aus, dass es normale Tasks im Linux weiterhin gibt und dann spezielle Tasks, die eben echtzeitfähig sein müssen. Muss man das irgendwie beim Starten festlegen oder wie läuft das ab?
Genau. Also das Skript, was das Starten durchführt, das setzt zum einen die Priorität, zum anderen macht aber auch das Programm selbst dieses Setzen. Es ist ja so, dass da auch schon im POSIX-Standard, so für die POSIX-Threads ja auch festgelegt ist, die Priorität. Und da wird entsprechend dann die Priorität hochgesetzt. Also auch beim Cyclic-Test, beim Programm Cyclic-Test ist es so, dass man als Startparameter eben die Priorität übergibt, mit der es laufen soll. Und die setzt eben das Programm sich selbst. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ist halt noch den Nice-Level festlegen und den IONAS-Level festlegen. Aber ich habe da bisher noch keinen Einfluss von gesehen. Aber es schadet natürlich auch nicht, das möglichst hoch zu wählen. Also ein Task wird eigentlich dadurch echtzeitfähig, dass man halt dafür sorgt, dass der Rechner nicht ausgelastet ist und dass man ihm halt die höchstmögliche oder eine sehr hohe Priorität gibt, dass eben er nicht von anderen Tasks verdrängt werden kann. Das ist das Prinzip. Ja?
Oder? Achso, da. Ich habe eine Frage, und zwar zu Preempt.at. Ich habe es eben auch auf verschiedenen Raspberry Pis mittlerweile am Laufen. Da gibt es halt über diese OSADL-Projektseite gibt es auch sehr gute Anleitungen, wie das auch dann gepatcht wird, der Kernel, beziehungsweise dann auch kompiliert wird. Das funktioniert sehr gut. Und ich habe jetzt eben das Problem, wie teste ich das Ganze? Das heißt, Sie haben auch diese Testbench, Cyclic Test zum Beispiel, genannt, wie das funktioniert wird mit diesem NanoSleep. Das geht im Prinzip auch, allerdings ist das ja letztendlich ein Leerlauftest, so wie ich es verstanden habe. Das eigentliche Interessante ist, wenn man, sag ich mal, die CPU richtig böse ärgert, also das heißt immer versucht, aus dieser harten Echtzeitfähigkeit rauszubringen, also das heißt durch irgendwelche Speicherzugriffe, durch irgendwelche extensiven Netzwerkzugriffe, um zu gucken, wie reagiert dann wirklich dieser Echtzeitkernel da drauf und mit den Latenzen. Und eins dieser Tests, die dort mit propagiert werden, ist dieses Tool Hackbench. Und dieses Tool Hackbench, gerade wenn man längere Tests durchführen lässt, so um die 100 Millionen Cycles zum Beispiel, da dauert dann halt mal ein paar Stunden. Und da führt eben generell dazu, dass der Respi dann an der Stelle abstürzt. Also der schaltet wirklich ganz hart aus. selbst bei deaktivierten Wordstock. Also der fährt nicht runter, sondern der stürzt regelrecht böse ab. Und deswegen, also das Hackbench mit den verschiedensten Parametern, die man nehmen kann, also ich habe da bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Ich teste momentan anders. Gibt es ja dann Stress und alle möglichen anderen Tools, wo man dann Auslastung erzeugen kann. Oder sehr große Dateien schreiben auf externen Datenträgern, wo man USB und IO-Zugriffe massiv hat. Das geht ganz gut, aber mit diesem Hackbench, vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, dieses Tool, aber das führt eigentlich immer zum Absturz nach kürzester Zeit.
Das habe ich auch gesehen.
Okay.
Ich hätte es auch gesehen, dass dann halt der Watchdog vom Linux-Kernel ausgelöst hat und dann wirklich dann halt zum Reboot geführt hat. Also das, so wie ich es kenne, halt kein praxisnaher Test. Es ist ja auch so, dass man natürlich dann letztlich das testen muss, was man auch nachher einsetzt. Und da läuft halt auf dem eingesetzten System nicht ein Hackbench im Hintergrund. Sondern man sorgt ungefähr dafür, dass erstens wenig Services laufen und dass sie zweitens auch wenig Rechenlast oder überhaupt Last verursachen. Man installiert auch wenig, hält das System möglichst schlank. Also ich habe das auch beschrieben im Linux-Magazin, dazu ist ja auch ein Artikel im Linux-Magazin erschienen. Das steht auch auf der Seite dazu. Da unten die letzte Zeile. Da ist nochmal ein Verweis da drauf.
Hallo?
Ja, letztlich muss man halt möglichst nah an dem später eingesetzten System testen und dann auch möglichst lange, wobei man dann eben auch so vorgehen kann, dass man halt mehrere Systeme parallel testet, um jetzt möglichst großen Umfang zu erreichen, also beispielsweise an Stunden Testdauer, das addiert sich ja bei parallelen Tests dann sehr viel schneller auf.
Hallo. Ja. Der Unterschied zwischen weicher und harter Echtzeit ist ja der, dass bei harter Echtzeit Routinen definiert werden, die ausgeführt werden, wenn die Echtzeit ja verletzt wird. Welche Möglichkeiten gibt es, solche Routinen zu definieren und wie lange dauert es, diese zu starten? Also ich stelle mir jetzt irgendwie eine Automotive-Anwendung zum Beispiel vor oder so, wo das wichtig ist, dass die halt auch in gewissen Zeiten abarbeitet werden. Was sind so Ihre Erfahrungen?
Ja, also es ist so, dass man halt bei der Echtzeit nicht überprüft, also zumindest nicht generell überprüft, ob da jetzt ein Überlauf stattgefunden hat, sondern umgekehrt, man setzt es voraus. Man sagt ganz einfach, das System ist per Definition so. Aber was eben dann eingebaut ist, also bei Cyclic Test und auch bei dem Multithread Logger Programm, ist halt überprüfen, ob ein Überlauf stattgefunden hat. Weil das ja doch ein sehr wichtiger Fall ist, der schon mal auftreten kann. Also beispielsweise allein schon dadurch, dass der NTP halt die Systemzeit halt anpasst. Entsprechend kann es natürlich sein, dass man da halt Zeitsprünge hat. Aber ja, da gibt es, soweit ich weiß, halt keine generellen Vorgaben. Es ist aber umgekehrt so, dass man mit harter Echtzeit eigentlich auch meist meint, sogenannte feste Echtzeit. Also beispielsweise für einen Wecker. Man möchte ja, wenn man einen Wecker auf 7 Uhr stellt, nicht um 2.30 Uhr geweckt werden oder um 4.26 Uhr, sondern man möchte genau um 7 Uhr geweckt werden, auf die Sekunde genau. Deshalb ist das, was man eigentlich mit harter Echtzeit bezeichnet, meist feste Echtzeit. Und das leisten eben diese Timer auch. Wobei es so ist, dass, wenn man mal nachmisst, dieses Clock-Nanosleep beispielsweise dann halt ein paar Mikrosekunden später aufweckt als der eingestellte Wert, aber niemals vorher.
Haben wir noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich unserem Redner nochmal danken. Und allen Anwesenden eine gute Heimfahrt wünschen. Und bis zum nächsten Jahr.